Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die iranische Hauptstadt Teheran dürfte demnächst auf dem Trockenen sitzen. Und sie ist kein Einzelfall. Metropolen weltweit geht allmählich das Trinkwasser aus. Und da kommt nun eine ganz besondere Quelle in den Blick, nämlich Süßwasser, das seit der Eiszeit unangetastet im Erdboden schlummert. Da schauen wir später drauf. Außerdem geht es bei uns um KI-Rechenzentren, die ins All geschossen werden sollen. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Über eine halbe Million. So viele Fälle von Krebs werden jedes Jahr in Deutschland diagnostiziert. Die Zahl der Krebstoten liegt immer noch bei 230.000 jährlich. Umso wichtiger wäre es, Neuerkrankungen zu vermeiden. Und das ist durchaus möglich. Heute am Weltkrebstag hat die Weltgesundheitsorganisation WHO dazu neue Zahlen veröffentlicht. Demnach gehen rund 40% der Krebsneuerkrankungen weltweit auf Risikofaktoren zurück, die eigentlich vermeidbar wären. Volkert Wildermuth berichtet.
Krebs ist ein Schicksalsschlag für die Betroffenen und ihre Familien. Umso wichtiger ist die neue Studie für André Ilbavi, Leiter der Abteilung für die Kontrolle von Krebs bei der Weltgesundheitsorganisation.
Today we are here to celebrate good news founded on strong science. Many cancers are preventable.
Er will eine gute Nachricht feiern. Viele Krebsfälle lassen sich vermeiden und diese Aussage beruhe auf starker Forschung. Für die ist die Epidemiologin Isabel Soer-Yomatamaram verantwortlich von der Internationalen Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation in Lyon. Sie hat weltweit Zahlen zu Krebsneuerkrankungen im Jahr 2022 abgeglichen mit der Häufigkeit von 30 bekannten Risikofaktoren 10 Jahre zuvor. Denn Tumore entwickeln sich über 5 bis 20 Jahre. Zu den Risikofaktoren gehören natürlich das Rauchen, aber auch Alkohol, Übergewicht, UV-Strahlung, Luftverschmutzung, 9 Infektionskrankheiten und mehrere Substanzen an Arbeitsplätzen wie etwa Asbest. Das wichtigste Ergebnis lautet:
4 out of 10 cancer cases worldwide are preventable.
4 von 10 Krebsfällen lassen sich theoretisch vermeiden. Besonders relevant waren für das Jahr 2022 3 Risikofaktoren.
Smoking accounts for 3.3 million cases.
Rauchen war für 3,3 Millionen Krebsneuerkrankungen verantwortlich, Infektionen für 2,2 Millionen und Alkohol für etwa 700.000. Diese 3 Faktoren sind weltweit für die Mehrheit der vermeidbaren Krebsfälle verantwortlich. Das zeigt auch, wo Prävention den größten Effekt haben kann.
Dabei gibt es große Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
Tobacco smoking dominates as the leading preventable causes for men.
Rauchen ist der wichtigste vermeidbare Risikofaktor bei Männern. Bei Frauen waren in 141 der 185 Länder Infektionen der wichtigste Risikofaktor.
Hier geht es vor allem um das humane Papillomavirus HPV, das die wichtigste Ursache von Gebärmutterhalskrebs ist. Seit 2006 gibt es eine Impfung gegen HPV. Australien war eines der ersten Länder, das entsprechende Impfprogramme aufgelegt hat, und dort sind die Zahlen von Gebärmutterhalskrebs bereits deutlich rückläufig.
Zum ersten Mal gibt es die Chance, eine Krebsform zu eliminieren. Mit den 3 Säulen, Impfungen, Früherkennung und Behandlung für Vorstufen des Tumors, können wir auf weltweit 0 Fälle kommen. Oder sagen wir weniger als 4 unter 100.000 Frauen.
Davon ist man aber noch weit entfernt. Gerade in Afrika bleibt die Finanzierung der HPV-Impfprogramme sehr schwierig. Umso wichtiger ist, dass jedes Land seine Krebsvorbeugeprogramme optimiert. Und dafür liefert die neue Studie jetzt solide Zahlen. In Industrie und vielen Schwellenländern nimmt die Bedeutung von Übergewicht, mangelnder körperlicher Aktivität und schlechter Ernährung für die Krebsentstehung zu. Hier kann jede und jeder Einzelne selbst etwas tun. Dabei ist eines André Ilbavi aber besonders wichtig. Selbst wenn es wie bei Rauchen und Lungenkrebs einen ganz klaren Zusammenhang gibt, sollte der nie dazu genutzt werden, Krebspatienten Vorwürfe zu machen.
Schuldgefühle und Vorwürfe gegen Krebspatienten beeinträchtigen deren geistige Gesundheit, verzögern die Behandlung und senken die Lebensqualität.
Umso wichtiger ist es, dass die Regierungen die Rahmenbedingungen so gestalten, dass gesunde Entscheidungen auch einfache Entscheidungen sind.
Volkhard Wildermuth über vermeidbare Krebsfälle. Süßwasser in riesigen Mengen, weit draußen unter dem Meeresboden. Dass es solche Vorkommen gibt, rund um Kontinente und um Inseln herum, das weiß man schon seit den 1960er Jahren. Aber jetzt erst werden sie langsam systematisch erforscht. Vergangenes Jahr war eine Expedition vor der nordamerikanischen Ostküste unterwegs und hat dort Proben aus dem Untergrund gesammelt. Heute, auf der sogenannten Science Party am Marum in Bremen, wurden die Bohrkerne geöffnet und erste Ergebnisse vorgestellt. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich hat sich umgehört bei den Fachleuten. Dagmar, was genau hat das Forschungsteam denn dort gefunden?
Also es war ja schon bekannt, dass vor der Küste Neuenglands über mehrere hundert Kilometer hinweg Süßwasser im Meeresboden drin liegt. Und diese Zone reicht etwa 90 Kilometer weit ins Meer hinein. Und in diesem System haben die Forscher jetzt drei Bohrungen abgetäuft und darin tatsächlich auch Wasser gefunden, nämlich Süßwasser und Brackwasser, also eine Mischung aus Süß- und Salzwasser.
Ist das dann einfaches Grundwasser oder wie ist das Wasser dorthin gekommen ins Sediment?
Das ist ein Rätsel. Da gibt es im Moment nur Hypothesen. Die vorläufigen Analysen, die sagen, es könnte ein Erbe der Eiszeiten sein. Und zwar Gletscher, die Gletscher liegen ja schwer auf und unter denen war Wasser und das könnten sie mit hohem Druck in den Untergrund reingepresst haben. Und ja, dann steckt das Wasser halt in den Porenräumen. Während der Eiszeiten lag aber auch der Meeresspiegel sehr viel niedriger, 100 Meter etwa als heute. Das heißt, es könnte Niederschläge gegeben werden auf diesen weiten, leeren Küstenbereichen und auch die könnten dazu beigetragen haben. Das sollen jetzt Isotopenanalysen zeigen.
Das heißt, seit Jahrtausenden ist das wahrscheinlich dort schon im Untergrund. Warum hat es sich dann nicht im Laufe der Zeit mit dem salzigen Meerwasser vermischt?
Ja, da gibt es eine Abdeckung, die ist oben drüber. Man findet dort überall einen und denselben Aufbau über die ganze Strecke hinweg. Man hat ein paar Meter Meeresboden, so 10 Meter Meeresboden, wo normales Salzwasser drin ist. Und dann kommt eine tonige Deckschicht. Und darunter, da ist dann die Abfolge aus Sand- und Tonschichten, in denen dieses Wasser in den Porenräumen steckt.
Jetzt könnte man ja überlegen, dieses Wasser zu fördern, um große Städte damit zu versorgen in Zeiten des Klimawandels, New York zum Beispiel. Wie viel schlummert denn da eigentlich im Meeresboden drin?
Also eine häufig zitierte Abschätzung für diesen Spot, für diesen Ort, da sagt halt, dass New York etwa 800 Jahre lang damit versorgt werden könnte. Ob das jetzt stimmt, das muss sich natürlich zeigen. Technisch wäre die Förderung möglich. Es gibt ja heute ausgefeilte Bohrverfahren, wo dann horizontal gebohrt werden kann für Öl, Gas oder Geothermie. Das könnte man dann auch da machen.
Wäre aber wahrscheinlich auch mit gewissen Risiken verbunden.
Ja, die werden von einem europäischen Forschungsprogramm zur Offshore-Grundwasser derzeit abgeklärt. Es könnte beispielsweise sein, wenn ich zu schnell pumpe, dass ich dann das Salzwasser an Land in meine Brunnen reinziehe und damit die Wasserversorgung dort gefährde. Oder es kann halt auch zu Landsenkungen kommen, was natürlich besonders schlecht wäre in Zeiten des Meeresspiegelanstiegs.
Aber ich habe das schon richtig verstanden, das sind Wasservorkommen aus der Eiszeit. Irgendwann wären die auch mal zu Ende.
Ja, es ist nicht klar, ob die jetzt nachgefüllt werden von Land. Das kann sein. Dafür hat man jetzt Sensoren installiert an zwei Punkten, um zu sehen, ob sich da irgendetwas tut, was auf eine Landverbindung hindeutet. Oder ob schlicht und einfach der Vorrat fossil ist. In dem Moment wäre natürlich endlich wie Öl.
Ja, ich stelle mir diese erdölartige Förderung von Wasser aus dem Meeresgrund doch auch sehr teuer vor. Wäre Meerwasserentsalzung nicht eine preiswerte Alternative dazu?
Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass Brackwasser zu entsalzen je nach Salzgehalt um bis zu 30% billiger sein kann, als das Seewasser selbst zu entsalzen. Das müsste man dann wirklich gegenrechnen. Was ist jetzt hier billiger und wie sind die Risikoanalysen und, und. Und was auch wichtig ist, ist, dass diese Ergebnisse von Neuengland, dass die auf andere Gebiete übertragen werden können. Diese Art von Grundwasserleitern gibt es um die Kontinente herum fast überall und auch um Inseln. Und es könnte halt überall wichtig werden.
Vielen Dank, Dagmar Röhrlich war das. Der Tech-Milliardär Elon Musk hat zwei seiner Firmen zusammengelegt, nämlich das Raumfahrtunternehmen SpaceX und den KI-Entwickler xAI. Beide Unternehmen sollen dann bald schon Rechenzentren im Weltall bauen. Schon in 2 bis 3 Jahren sei das der günstigste Weg, um Rechenleistung für KI zu erhalten, sagt Musk. Aber ist das technisch überhaupt machbar? Diese Frage habe ich weitergegeben an Professor Felix Huber. Er ist Direktor des Nationalen Raumfahrtkontrollzentrums in Oberpfaffenhofen.
Also ich glaube, dass uns da die Physik einen Strich durch die Rechnung machen wird, weil wir einfach thermodynamisches Abwärmeproblem nicht lösen werden.
Kommen wir gleich drauf. Zuerst einmal möchte ich wissen, wie kann ich mir das denn überhaupt vorstellen? Also Rechenzentren hier auf der Erde, das sind ja große Gebäude mit unzähligen Schränken voller Prozessoren. Wie würde denn so etwas im All aussehen?
Im Prinzip muss ich es im All genauso machen. Jeder Satellit ist eigentlich ein kleines Rechner, der hat einen Bordrechner. Und das muss ich dann einfach entsprechend größer bauen.
Das wären aber Größen dann, ja, so ein kleiner Container, oder wie könnte ich mir das vorstellen?
Das ist wahrscheinlich mehr als ein Container, denn warum sollte es kleiner sein als auf der Erde? Wenn ich diese Rechenleistung haben möchte, muss ich auch die entsprechenden Prozessoren und Platinen ins All bringen.
Was wären denn die Vorteile davon, solche Hochleistungsrechner, ja, ins All zu verfrachten?
Also man sagt ja immer, ich hätte dann immer 24 Stunden am Tag Licht und ich würde keine Abwärme auf der Erde erzeugen. Das ist richtig. Ich habe 24 Stunden Licht, ich habe aber auch 24 Stunden Sonneneinstrahlung, die mich erwärmt. Wir haben jetzt schon auf der Raumstation das Problem, dass wir die Abwärme nicht wegkriegen. Die Raumstation hat riesige Kühlflächen, um die Wärme abzustrahlen. Das muss ich dann dort auch bauen, zusätzlich zu den großen Solarflächen, um die ganze Energie aufzunehmen.
Kann man das abschätzen, wie groß denn diese Solarflächen sein müssten für die Photovoltaik?
Naja, die Raumstation hat etwa die Größe eines Fußballfeldes, hat 140 Kilowatt elektrische Leistung und hat dann entsprechend Solarabstrahlflächen, die ungefähr ein Drittel der Fläche sind.
Wie sieht es denn aus mit der kosmischen Strahlung? Also zum Beispiel Röntgenstrahlung, Gammastrahlung, hochenergetische Teilchen. Müsste man solche Rechenzentren nicht entsprechend dann auch schützen?
Also es ist tatsächlich die hochenergetischen Teilchen, die das Problem sind. Die lassen das sogenannte Total Dose, die lassen die Chips altern, die lassen den Ruhestrom ansteigen. Das heißt, ich habe immer höhere Verlustleistungen und irgendwann geht es kaputt. Im geostationären Orbit habe ich natürlich ständig Strahlung und zwar einen Faktor 3 größer als im niederen Erdorbit, der sogenannte LEO. Da bin ich durchs Magnetfeld geschützt, aber ich habe eben das Licht nicht ständig im Blick. Das heißt, ich brauche mehrere Antennen.
Wie würde denn überhaupt der Datenaustausch mit der Erde aussehen? Also da ist ja die Rede von riesigen Satellitenkonstellationen, die ja eine Verbindung herstellen würden.
Ja, ich habe dann Konstellationen. Ich brauche entsprechend viel Funkbandbreite, die jetzt schon ein enges Gut ist. Oder ich gehe über Laserterminals nach unten. Die funktionieren aber nur bei schönem Wetter. Durch Wolken komme ich nicht durch. Und das Frequenzband für Radiofunk, Sonnen und Satelliten ist jetzt schon total überbelegt.
Und zusätzliche Satelliten würden eventuell auch das Kollisionsrisiko mit Weltraumschrott erhöhen?
Das kommt noch dazu. Vor allen Dingen, ich habe ja diese riesigen Solarzellen und ich habe die riesigen Abstrahlflächen. Die sind im Prinzip fliegende Scheunentore, die alles an Weltraumtrümmern auffangen und dann selber noch mehr Splitter erzeugen.
Elon Musk möchte seine Schwerlastrakete Starship nutzen, um diese Anlagen in eine Umlaufbahn zu befördern, wenn das Starship dann mal irgendwann verlässlich funktioniert. Das fliegt ja nun aber auch mit Methan als Treibstoff und auch da entstehen wieder hohe Emissionen. Also rechnet sich das denn vom CO2-Fußabdruck überhaupt, wenn man sagt, ja, wir benutzen da Photovoltaik aus dem All?
Das ist natürlich die Sache. Ich muss natürlich erstmal die ganzen Sachen ins All bringen. Für den Treibstoffverbrauch, der enorm ist, könnte ich wahrscheinlich so ein Rechenzentrum ein halbes Jahr am Boden betreiben. Ich bringe natürlich CO2 und Wasserdampf in die obere Atmosphäre, was auch nicht gut ist. Und ich muss ja die Sachen auch eventuell warten und deorbiten. Wie macht er das? Bringt er die alle runter? Lässt er das alles verglühen? Es ist ja schon am Boden so, selbst ohne dass es defekt geht, nach 2 bis 3 Jahren ist die Hardware total veraltet und ich tausche sie aus. Wenn Sie Ihr Handy kaufen, bis Sie zu Hause sind, ist es eigentlich schon veraltet. Am Rechenzentrum am Boden tausche ich einfach Einsteckkarten. Wie mache ich das im All? Schickt der Roboter hoch? Wo gebe ich denn die alten Sachen hin? Werden die deorbitet? Verglühen die in der Atmosphäre? Bringe ich jetzt noch mehr Aluminium rein in die Oberatmosphäre, die bereits eine Auswirkung haben? Im Prinzip ist es eine Vermüllung des Weltalls.
Also fassen wir noch mal kurz zusammen. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass solche Rechenzentren in absehbarer Zeit Realität werden?
Bauen kann man das sicher. Aber ich glaube nicht, dass das Ganze wirtschaftlich handhabbar ist. Durch die Strahlung, durch die Trümmerstücke, durch die Logistik, durch die Reparatur, durch die Entsorgung, glaube ich nicht, dass sich das finanziell lohnt. Mal abgesehen davon, dass man wahrscheinlich gar nicht die Bandbreite haben wird, um diese Daten nach oben und nach unten zu bringen. Ich habe die großen Latenzzeiten, was zum Beispiel für dieses High-Speed-Trading, wo ich im Nanosekundenbereich Aktien abstoße, und die habe ich jetzt Verzögerungen im 120 Millisekundenbereich. Wie sollte das klappen?
Also das Urteil fällt wohl eindeutig aus. Felix Huber war das, Direktor des Nationalen Raumfahrtkontrollzentrums am DLR in Oberpfaffenhofen. Und eine ganze Menge Weltraumschrott scheint uns da zu erwarten. Und um dessen Schicksal geht es bei uns am kommenden Montag um 16.35 Uhr in Wissenschaft im Brennpunkt. Fallout. Was bleibt, wenn Weltraumschrott verglüht? Und schon ab Montagmorgen natürlich, wie gewohnt, in der Deutschlandfunk-App. Der Geruchssinn spielt eine wichtige Rolle im Tierreich, nicht nur bei Hunden, sondern zum Beispiel auch im Ameisenhaufen. Alle Mitglieder des Staates erkennen einander an ihrem nestspezifischen Geruch. Was passiert aber, wenn dieser Duft gestört wird, zum Beispiel durch Schadstoffe aus der Umwelt? Das hat ein Forschungsteam aus Jena gerade untersucht, am Beispiel von Ozon. Darüber habe ich gesprochen mit einem der beteiligten Forscher, mit Dr. Markus Gnaden vom Max-Planck-Institut für chemische Ökologie. Herr Gnaden, Sie haben Ameisen dieser aggressiven Form von Sauerstoff ausgesetzt, also Ozon. Was haben Sie dann hinterher beobachtet, als solch eine Ameise dann wieder zurückgekehrt ist zu ihrem angestammten Bau?
Wir haben festgestellt, normalerweise, wenn Ameisen zurückkommen in ihr Nest, dann betrillern die sich mit ihren Antennen und dann werden die einfach akzeptiert. Die geben vielleicht auch Futter über, was sie draußen gesammelt haben. Wenn aber diese Ameisen Ozon ausgesetzt waren, und zwar nur leicht erhöhten Ozonbedingungen, die wir auch manchmal draußen in der Natur finden, in verschmutzten Städten zum Beispiel, dann wurden die nicht freundlich empfangen, sondern dann wurden die angedroht, gebissen und bekämpft.
Das heißt, durch das Ozon riechen die irgendwie anders? Also riechen die dann nach Ozon?
Nee, wir nehmen nicht an, dass die Ameisen das Ozon selber riechen können, sondern es ist so, dass jede Ameise einen nestspezifischen Duft auf sich trägt. Das heißt, eine Ameise, die zu einem bestimmten Nest gehört, trägt genau diesen Duft. Und dann, wenn die also nicht genauso riecht, wie man es erwartet, wie das eigene Nest, dann wird die gerne mal bekämpft. Und wir nehmen an, dass durch Ozon die Ameise danach nicht mehr genauso riecht, wie sie riechen soll, weil bestimmte Duftstoffe zerstört worden sind auf der Ameise.
Und das würde auch in der freien Natur dann eine Rolle spielen? Also Sie haben ja schon gesagt, es sind Ozonkonzentrationen gewesen, die tatsächlich auch im Freiland oder in Städten vorkommen können.
In Städten kann das ohne weiteres eine Rolle spielen. Es kommt auch immer ein bisschen auf die Ameisenart an. Es gibt manche, die so nur im Blattwerk und schon fast unterirdisch leben und dort nach Nahrung suchen. Da steigen auch die Ozongehalte nicht so an. Ameisen, die aber frei umherlaufen, die sind auf jeden Fall diesen erhöhten Ozonwerten ausgesetzt. Und da können wir uns schon vorstellen, dass das relevant ist.
Jetzt sind Ameisen ja soziale Insekten, das heißt, sie bilden Staaten. Und da könnte man annehmen, dass der Geruch ja auch eine herausragende Rolle spielt, eben zur Erkennung. Weiß man das auch von anderen Insektenarten, dass Ozon die chemische Kommunikation zwischen Individuen stören kann?
Das weiß man. Wir haben zum Beispiel schon mit Fruchtfliegen auch gearbeitet. Die leben ja nun mal alleine eigentlich, aber hin und wieder treffen die sich zur Paarung. Und da ist es so, dass Fruchtfliegenmännchen auch einen besonderen Duft produzieren, mit dem die Weibchen überzeugen wollen, einen sogenannten Sexuallockstoff. Und da konnten wir damals schon zeigen, wenn diese Fliegen auch leicht erhöhten Ozonwerten ausgesetzt sind, dann verlieren die diesen Lockstoff zum Teil und sind danach nicht mehr so attraktiv für die Weibchen. Gleichzeitig ist bei dem Fliegen der Lockstoff dann auch wieder artspezifisch. Das heißt, ein Männchen, das findet ein Weibchen eigentlich immer gut und fängt an zu balzen. Und das Weibchen muss dann gucken, gehört dieses Männchen zu meiner eigenen Art oder nicht? Und das macht das auch über den Geruchssinn. Wenn wir dann die Fliegen Ozon ausgesetzt haben, haben sich teilweise die Weibchen für das falsche Männchen entschieden, für eine nah verwandte Art. Und dann gab es Hybride, die dann hinterher nicht mehr fortpflanzungsfähig waren. Also da spielt Ozon auch schon eine größere Rolle.
Ozon stört die chemische Visitenkarte von Ameisen, sagt Dr. Markus Gnaden vom Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas.
Die NASA hat den Start ihrer Mondrakete auf frühestens März verschoben. Ursprünglich sollte die bemannte Mission Artemis II jetzt im Februar starten. Der kommende Sonntag galt als frühester Startzeitpunkt. Bei abschließenden Tests an der Großrakete Space Launch System auf der Startrampe ist allerdings nicht alles glatt gelaufen. Bei der Betankung der Rakete mit flüssigem Wasserstoff trat ein Leck auf. Die Ursache wird nun geprüft. Zudem gab es Probleme mit einem Ventil an der Orion-Kapsel, in der die vierköpfige Crew während der 10-tägigen Mission einmal um den Mond fliegen soll. Einen neuen Starttermin für Artemis II will die NASA erst nach Auswertung aller Testdaten festlegen. Die nächsten möglichen Startfenster, bei denen Erde und Mond eine passende Ausrichtung zueinander haben, liegen im März und im April. Artemis II wäre der erste Flug von Menschen um den Mond seit Apollo 17 im Jahr 1972.
Schlangen bilden kein Hungerhormon.
Schlangen können wochenlang ohne Nahrungsaufnahme auskommen. Ein Team der Universität von Porto glaubt, eine Erklärung dafür gefunden zu haben. Wie die Forschenden im Fachmagazin Open Biology berichten, sind bei Schlangen jene Gene inaktiv oder sogar ganz verloren, die für die Bildung des Hormons Ghrelin notwendig sind. Ghrelin ist als Hungerhormon bekannt. Bei vielen Tierarten und auch dem Menschen spielt es eine wichtige Rolle bei der Regulation von Appetit, Verdauung und dem Fettstoffwechsel. Das Fehlen von Ghrelin könnte der Grund dafür sein, dass Schlangen besonders gut fasten können.
Das Rätsel des Green River ist gelöst.
Der Green River ist der Hauptzufluss des Colorado River in den USA. Er fließt quer durch das Uinta-Gebirge im US-Bundesstaat Utah, was jeder topografischen Logik entgegensteht. Denn die Uinta Mountains bilden eigentlich ein markantes Hindernis für das Wasser. Wie es der Green River dennoch geschafft hat, sich hindurchzubohren, galt lange als geologisches Rätsel. Ein Team der University of Glasgow hat es nun gelöst. Die Forschenden fanden Hinweise darauf, dass tief unter den Uinta Mountains einst ein riesiger Tropfen aus dichtem Gestein aus der Erdkruste in den darunterliegenden Erdmantel abgesunken ist. Dieser sogenannte lithosphärische Tropfen ließ das Uinta-Gebirge zeitweilig so weit absacken, dass der heutige Green River seinen Weg hindurchfand. Als sich die Berge später langsam wieder erhoben, konnte der Fluss sein Bett durch stetige Erosion erhalten. Heute fließt er in einem tiefen Canyon.
Australische Schwalben können in eine energiesparende Starre verfallen.
Torpor nennen Biologen einen Zustand, bei dem Tiere völlig inaktiv werden, während sie gezielt ihre Körpertemperatur absenken. Das verlangsamt den Stoffwechsel und spart Energie. Eine Studie der Western Sydney University im Fachjournal Current Biology dokumentiert, dass australische Weißrückenschwalben ihre Hauttemperatur gezielt auf unter 19 Grad Celsius absenken können. Und das über mehr als 17 Stunden hinweg. Beides ist weit mehr, als man bisher für Sperlingvögel, zu denen diese Schwalben zählen, für möglich hielt. In den Torpor verfallen die Weißrückenschwalben bei kalten und nassen Wetterbedingungen, wenn nur sehr wenige Insekten herumfliegen, die sie in der Luft jagen könnten. So senken sie ihr Risiko zu verhungern.
Bis zu einer gewissen Grenze macht Homeoffice produktiver.
Das berichten Forschende des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation. Sie haben im Auftrag der Techniker Krankenkasse untersucht, wie sich ein von der TK eingesetztes flexibles Arbeitsmodell auf die Leistung der Beschäftigten auswirkt. Demnach sind die TK-Mitarbeiter im Homeoffice rund 20% produktiver als bei Arbeit im Büro. Ab einem Homeoffice-Anteil von etwa 60% sinkt die Produktivität aber wieder. Denn für eine insgesamt gute Produktivität spielen auch der fachliche Austausch und informelle Gespräche unter Kollegen eine wichtige Rolle. Diese finden hauptsächlich im Büro statt.
Vielen Dank, Lucian Haas war das mit den Meldungen.
Sternzeit, 4. Februar. Zerbröselnde Kometen und nur wenige Sternschnuppen. Durch eine Laune der Natur kreuzt die Erde bis Mitte April keine Bahn eines Kometen. Damit gibt es keine vorhersehbaren Wolken aus Staub und Steinchen, die in die Erdatmosphäre eintreten und somit keine Sternschnuppenströme. Natürlich kann jederzeit überall am Himmel ganz zufällig ein kosmischer Krümel als Sternschnuppe aufleuchten. Die Meteorströme gehen meist auf das Material zurück, das Kometen auf ihrer Bahn hinterlassen. Quert die Erde so eine Bahn, huschen manchmal über 100 Leuchtspuren pro Stunde über den Himmel. Eine Sternzeithörerin fragte, ob sich Kometen nicht zeitnah abnutzen, weil sie ständig Material verlieren. Die Vermutung ist völlig richtig. Kometen verlieren ständig Eis und Geröll, vor allem wenn sie den sonnennächsten Teil ihrer Bahn durchlaufen und entsprechend aufgeheizt werden. Schon mehrfach wurde beobachtet, wie Kometen buchstäblich zerbröseln und dann verschwinden. Ein berühmtes Beispiel ist der Komet Biela, der gut 6 Jahre für eine Runde um die Sonne brauchte und sich Mitte des 19. Jahrhunderts auflöste. Im Jahr 2013 überlebte Komet Ison die enge Passage an der Sonne nicht. Himmelsfans hatten sich auf eine schöne Kometenshow nach dem Vorbeiflug an der Sonne gefreut. Doch die heiße Begegnung hatte dazu geführt, dass der nur wenige Kilometer große Komet zerfiel. Kometen sind vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden. Doch geraten sie regelmäßig in die Nähe der Sonne, so ist es mit ihnen spätestens nach einigen 100 Sonnenpassagen vorbei.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Anne Reuning. Mehr Themen aus der Welt der Wissenschaft finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.